Also.
So, jetzt läuft der Ton, jetzt geht's weiter.
Okay. Also, dass ich auch zur Entwicklung des Rechenzentrums hier heute mal was vorstellen kann, denn meistens ist es ja so, es ist eigentlich alles gut, wenn man vom Rechenzentrum nichts hört. Also, wenn die IT richtig läuft und man hört nichts, dann ist alles gut. Das, was Rechenzentrum gebraucht wird und dass es irgendwo da ist, ist eigentlich immer nur in, dann einem irgendwie bewusst, wenn irgendwas nicht geht oder kaputt ist oder man nicht weiß, wie man irgendwie mit IT umgehen kann. Und insofern haben wir doch selten eigentlich die Gelegenheit, auch mal darzustellen, was eigentlich auch so in einem gewissen Zeitraum so an der Universität mit der IT-Technik so passiert. Können wir mal einmal...
Ja, oder? Wir müssen nur in die richtige Ansicht kommen.
Mhm. Da war er jetzt. Das. Okay. Für mich selber war das eigentlich auch gut, sich einfach mal hinzusetzen und mal zu überlegen, was ist eigentlich in dieser ganzen Zeit passiert. Und man ist selber sehr überrascht, was da eigentlich alles in so, ich sage ich mal, roundabout 20, 30, 40 Jahren passiert ist in der IT-Technik und wie rasant eigentlich diese Entwicklung auch war in den letzten Jahren. Und dass das eigentlich immer ständig weitergeht, das zeichnet ja auch unsere Branche sozusagen aus. Also wenn man irgendeine Lösung gerade installiert hat, dann ist schon das nächste Problem da und man sieht eigentlich immer nur neue Aufgaben. So. Ja, das Rechenzentrum ist hier bei uns erstmal ganz grob einzuordnen, so eine sogenannte zentrale Organisationseinheit. Und wir sind eine Serviceeinrichtung für die gesamte Universität, also für alle Aufgaben in Studium, Forschung, Aus- und Weiterbildung, für die Verwaltung, für die Lehre. Das ist nicht immer so gewesen. Es gab Abschnitte in der Entwicklung des Rechenzentrums, dass das Rechenzentrum eigenständig war und für die gesamte Universität zuständig, aber auch teilweise, als die Informatik nachher gegründet wurde, so als Teil der Informatik. Und dann ist es aber, also nach der Wende war das wieder als selbstständige Einheit ausgegründet worden. Und das ist auch, wenn man jetzt mal so zurückblickt, auch eigentlich die richtige Entscheidung, weil einfach, wenn man so eine zentrale Serviceeinrichtung einer anderen Einrichtung zuordnet, das doch immer so für die Aufgaben missbraucht wird sozusagen, die dann konkret in dieser Einrichtung da sind. Und so ist das eigentlich auch, denke ich mal, ganz richtig angesiedelt. Wir sind etwa knapp 40 Mitarbeiter im Rechenzentrum mittlerweile. Das sind aber auch in der letzten Zeit einige Aufgaben und auch entsprechend Personal dazugekommen. Werde ich nachher nochmal im Einzelnen ein bisschen drauf eingehen. Also wir haben Bereiche aus dem Dezernat Technik übernommen oder aus der Verwaltungsdatenverarbeitung zu bestimmten Sachen. Da sind dann entsprechend auch die Leute zugekommen. Und über alles das, was wir jetzt hier reden, das machen also knapp 40 Leute. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin also 1954 geboren und habe mein Abitur 1973 gemacht. Witzigerweise, wie Herr Hoffmann, der hier vor zwei Wochen war, bin ich auch in Varin geboren und bin in Brühl zur Schule gegangen. Wir sind ja ein paar Jahre auseinander und wir haben das hier nachher irgendwann mal festgestellt. Dann bin ich hier gleich an die Universität Rostock gegangen, habe hier Mathematik studiert und habe dann als wissenschaftliche Assistentin und Aspirantin gearbeitet. Und habe 1984 meine Promotion gemacht, dann aber schon im Bereich Informatik. Informatikstudium gab es damals noch nicht. Da gab es also Mathematikstudium und zum Fach, also nachher so, als man sich so ein bisschen orientiert hat, gab es schon dieses Informationsverarbeitung und da habe ich dann auch schon im Mathematikstudium was gemacht, habe dann in der Informatik promoviert. In der Zeit sind auch meine beiden Kinder geboren und dann habe ich angefangen, in der Informatik und im Rechenzentrum zu arbeiten. Also das hängt auch damit zusammen, mal waren wir Rechenzentrum, mal Informatik. Und seit 1998 war ich dann geschäftsführende Leiterin des Rechenzentrums und seit 2001 leite ich das Rechenzentrum hier. Sie sehen also, ich bin hier wirklich schon so eine alte Pflanze in der Universität, bin also schon seit dem Studium hier. Aber so ganz provinziell sind wir ja auch nicht, weil ich schon auch denke, dass man sich auch wirklich umtun muss, um auch technologisch immer auf dem höchsten Stand möglichst mit zu sein. Ich arbeite also auch, sag ich mal, deutschlandweit in einigen Gremien mit. Ich habe das hier mal aufgeschrieben, aber beispielsweise so ein, das ist so ein deutschlandsweiter Arbeitskreis Netzdienste, den ich leite, oder vor 6 Jahren, glaube ich, bin ich von der DFG berufen worden als Mitglied des Unterausschusses Information Management. Und was mir auch sehr viel Spaß macht, weil das auch für uns ganz viel bringt, das ist hier die Mitarbeit im Verwaltungsrat und Betriebsausschuss vom DFN. DFN heißt Deutsches Forschungsnetz, die betreiben diese. Es ist ein Verein der wissenschaftlichen Einrichtungen Deutschlands, die das Deutsche Forschungsnetz betreiben gemeinsam. Ja, bin verheiratet, zwei Kinder, habe ich schon gesagt, also erwachsene Kinder. Meine Tochter, die hat Mediendesign gemacht und steht schon im Arbeitsleben. Und mein Sohn, der hat auch Informatik studiert und macht jetzt Promotionsstudium. So, das aber zu meiner Person. Ich habe überlegt, ob ich eigentlich jetzt über die Zeit sprechen sollte, was ich auch jetzt unmittelbar miterlebt habe. Aber da das Rechenzentrum ja eine vergleichsweise in unserer fast 600-jährigen Universität junge Einrichtung ist, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht eigentlich auch ein bisschen was mal gleich von den Anfängen sagen könnte. Dann hat man eigentlich auch so die Entwicklung der Rechentechnik an der Universität überhaupt ein bisschen im Blick. Und zwar werde ich jetzt also sprechen so über die Zeit von 64 bis 2010. Und so der direkte Zeitzeuge ist gar nicht mal so weit weg, weil die Rechner nachher wirklich auch teilweise noch da standen, die wir da hatten. Ja, das Rechenzentrum wurde 1964 gegründet. Wie Sie sehen, damals gab es sogar so einen Erlass des Staatssekretärs für Hoch- und Fachschulwesen. Also gab es eine richtige Urkunde, dass das Rechenzentrum gegründet werden durfte, weil damit hingen natürlich auch irgendwelche Mittel zusammen, die in der DDR irgendwo bereitgestellt werden mussten. Zum Beispiel das Geld für so eine Rechenanlage für Zetterer 1. Und um diese Zeit sind auch viele Rechenzentren gegründet worden. Also nicht nur hier im Osten, sondern auch im Westen, weil einfach die Zeit reif war. Der Rechner war da und es wurden immer mehr danach gerufen, dass mathematische Methoden einfach in der Wissenschaft Einzug hielten und die irgendwie Rechentechnik brauchten. Das Rechenzentrum hat im Hauptgebäude der Universität angefangen. Und um Technik unterzubringen oder damals diese Großrechner, waren doch einige bauliche Maßnahmen nötig. Und da wurden also damals im Hauptgebäude schon ganz wild gebaut, um da diesen Zetterer 1 unterbringen zu können. Und sind einfach mal ein paar Bilder, wie das früher aussah. Also das ist hier der Rechner, der Zetterer 1, also in den Schränken da hinten. Da sind dann so die Recheneinheiten, es gab ein Bedienpult und es musste eine Möglichkeit geben, irgendwie die Daten rein und rauszukriegen an diesem Rechner. Und da wurde also mit Lochkarten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Lochkarten und Lochstreifen. Und dann gab es also richtig Mitarbeiterinnen, die diese Erfassung auf diesen Lochkarten und Lochstreifen gemacht hat. Also hier ist zum Beispiel mal so ein Blick in so einen Locherraum, hieß das immer. Da saßen also die Mitarbeiterinnen und tippten das ein, was die Wissenschaftler so per Hand in irgendwelche Formulare geschrieben haben, die Programme oder auch Daten, also beispielsweise irgendwelche Versuchsdaten, die wurden dann alle gelocht und dann kamen dann nachher solche Kisten voll Lochkarten raus und ein Programm waren dann, also als ich nachher auch noch damit gearbeitet habe, vielleicht zwei solche Kisten Lochkarten, die man dann unter den Arm irgendwie nehmen musste. Und das waren die Programme und Daten. Und eine andere Möglichkeit waren noch diese Lochstreifen, die waren dann zwar nicht so schwer und so, aber die waren so anfällig, die zerrissen auch immer so schnell. Das heißt also, man brauchte wirklich hier Leute am Rechner, die Daten eingegeben haben, die Daten wieder, also die Ausgabe geschah ja über Papier, also Ergebnisse, und die dann das auch wieder rausgegeben haben. Um mal so einen Eindruck zu kriegen, wie das denn eigentlich früher aussah, wie haben die Leute gearbeitet? Also das ist mal so ein Ausschnitt aus so einem Formular, wie ein Programm geschrieben wurde. Oder das sind die Ergebnisse gewesen einer statistischen Berechnung. Wenn Sie das jetzt machen, drücken Sie auf den Knopf und haben Balkendiagramm oder Tortendiagramm oder sowas. Früher hat man solche Ausdrucke gekriegt und die musste man dann eben halt auch erst nochmal auswerten und auch lesen können. Das war schon alles ein bisschen problematischer. Ja, es wurde aber erstaunlicherweise auch wirklich von vielen Bereichen in der Universität genutzt. Ich habe hier mal so eine Nutzungsstatistiken mal aus der ersten Zeit genommen. Das doch aus verschiedensten Bereichen kamen doch aber auch die Anwendungen damals schon. Ja, dann gab es nachher nochmal einen Analogrechner und da setzt eigentlich so mein die Zeit ein, wo ich auch noch mitreden kann, wo ich auch die Technik noch kenne. Dieser Meda 80, das war ein Analogrechner, da musste man im Prinzip das zusammenstöpseln. Also da wurde das nicht digital eingegeben, sondern über so Impulse läuft das letztendlich. Und das war hauptsächlich in der Studentenausbildung eingesetzt und ich selber habe da auch noch einen Kurs nachher dran gemacht. Fand ich ganz schrecklich. Das habe ich mal rausgesucht, das ist vielleicht ganz schön, was auch so die räumliche Situation betrifft damals und was sich eigentlich immer wiederkehrend bringt. Ich fand einfach diesen Ausschnitt hier so schön, da haben die Kollegen über die Ausstattung der Arbeitsräume geschrieben. Ich lese das mal einfach schnell mal vor. Geborgte Schreibtische, Stühle und ausrangierte Schränke bildeten das erste Mobiliar unseres Rechenzentrums. Nach und nach kamen durch Neuanschaffung oder Umsetzung weitere Möbel hinzu. Und dann wird das im Prinzip alles beschrieben. Dann kamen einfach mit einmal ganz viele Stühle. Dann hatte eigentlich jeder drei. Und zum Schluss gipfelt das dann nachher darin, hier zum Schluss, Schreibtische und Schränke werden wir noch bekommen, doch der Tag ist dann nicht mehr fern, wo kein Quadratzentimeter Bodenfläche mehr frei ist. Und das könnten wir heute noch schreiben. Also das ist immer noch aktuell hier. So haben die Mitarbeiter hier auch gesessen. Das könnte man sich, glaube ich, heute auch gar nicht mehr vorstellen. Aber da war auch die Arbeitsweise eine andere. Man hat da viel einfach mit Papier und so gearbeitet. Ja, und da eben halt kein Platz mehr war, musste irgendwie gebaut werden. Und da, 1971, ging es dann los, dass das Rechenzentrum vom Hauptgebäude in die Südstadt gegangen ist. Und das hier ist wirklich aus so einem Tagebuch von früher mal rauskopiert. Und wenn man weiß, dass der als Bauleiter hier Dr. Rosser steht, dass der Mitarbeiter im Rechenzentrum war, als Bauleiter, dann weiß man, dass das sozusagen fast in Eigenregie gemacht wurde damals, dieser Bau. Ich habe hier nochmal so ein paar alte Bilder davon. Es wurde also so eine Leichtbauhalle in Eigenleistung gebaut. Diese stehen hier noch. Hier vor steht jetzt nur einfach an der Einsteinstraße dieses Gebäude der Informatik. Da sitzen wir jetzt auch noch drin in diesem Und wenn man hier auf dieses Bild guckt, das ist Frau Seidenkranz, die ist jetzt immer noch Mitarbeiterin bei uns. Also die haben wirklich, die Leute selber haben da wirklich gebaut, damit sie einfach die Rechentechnik, die voll war, irgendwo wieder hinstellen konnten und weitermachen konnten. Würde heute, glaube ich, nicht mehr denkbar sein. Ja, und als wir dann diese Leichtbauhalle, als sie dann da war, konnte also die nächste Anlage installiert werden. Hieß damals ein R300. Und die wurden, ich habe es ja erst erklärt, da mussten ja immer Leute sein, die das überhaupt gefüttert haben. Sowas, wie wir es jetzt kennen, dass von irgendwo her jemand einen Rechner anstößt, das gab es ja nicht. Das heißt also, das wurde wirklich in drei Schichten gearbeitet und man brauchte wirklich viele Leute, um auch überhaupt diese Rechenanlage zu betreiben. Da ist auch mal so eine Lochkarte hier zum Beispiel, wo das hier draufsteht, es ist geschafft hier. Da waren hier immer so eine Löcher und das ist das denn kodiert gewesen, das was eigentlich so das Programm ausgemacht hat. Was hat man denn eigentlich damals schon machen können? Habe ich mal einfach mal so einen kleinen Ausschnitt mal gemacht. Also Statistik hat man gerechnet, aber auch lineare Algebra schon, Differentialgleichungen hat man gelöst. Man hat aber auch so Simulationsmodelle und auch in der Medizin ist das schon eingesetzt worden. Also hier steht zum Beispiel so ein Zeitungsausschnitt, Arztbriefe, Röntgenbefunde. Man hat auch sogar sowas wie Bestrahlungspläne sowas ausgerechnet sogar schon. Also das ist natürlich, gegen heute kann man sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie das überhaupt funktioniert hat. Man hat also auch ganz begrenzte Programmiersprachen gehabt. Also wenn man jetzt die Fülle der Systeme sieht, man hat auch für die Verwaltung was gemacht. Und was wir auch hatten, ist eine Datenfernübertragung nach Berlin. Was da rübergelaufen ist, kann ich nicht sagen, weil das durften nur bestimmte Leute die in der Schicht waren, die mussten entsprechend durchleuchtet gewesen sein wahrscheinlich und da wurden irgendwelche Daten rüber geschickt. Ich glaube in der Woche einmal eine Stunde oder so, das kann ich mich noch erinnern, aber was da eigentlich rüber geschickt wurde, weiß ich nicht. Aber es gab eine sozusagen so eine Standleitung, die dann aufgemacht wurde und wieder geschlossen wurde. Ja, hier, ich habe es erst schon erzählt, wie man eigentlich gearbeitet hat, wie man sein Programm überhaupt in den Rechner reingekriegt hat und die Ergebnisse wieder raus. Und es gab dann so eine Datenannahme überall. Da ist man dann hingekommen, hat seine Kisten voller Lochkarten hingestellt. Die haben das angenommen, registriert. Dann konnte man nochmal so eine Regieanweisung dazu schreiben. Und dann ist es so, als wenn Sie jetzt hier Start irgendwo ein Programm starten, ist das da abgegeben worden. Dann hat man auch, kann ich mich erinnern, einmal quer rüber möglichst noch so einen roten Strich gemacht, falls sie nämlich mal runtergefallen sind, dass man die überhaupt noch sortiert gekriegt hat nachher. So ein paar Tricks gab es da auch. Und dann konnte man sich meistens, wenn man Glück hatte, den nächsten Tag das Ergebnis abholen. Und wenn sie sich einmal verschrieben hatten, Fehlermeldung, und dann konnten sie die Lochkarte raussuchen, wo eben statt einer 1 vielleicht eine 0 stand, falscherweise, und dann ging das Ganze wieder los. Wieder 2 Tage warten. Also so war eben die Arbeitsweise früher da. Ja, dann in den 70er Jahren wieder war die Rechenkapazität wieder total überfordert. Das ist sowieso, man sagt immer eigentlich, stellt man einen Rechner hin, ist er voll. Also das dauert nicht lange, stellt man einen größeren Rechner hin, der ist wieder voll. Das ist einfach so, der Bedarf ist einfach da, dafür da. Und wir konnten, es gab damals diese ESA-Anlagen, sage ich gleich nochmal was dazu, in der DDR. Und den konnten wir aus brandschutztechnischen Gründen nicht installieren. Wir haben dann für die Universität, bei uns gab es dieses Datenverarbeitungszentrum in Rostock, da konnten wir dann diese ESA-Anlage nutzen, war aber sehr beschwerlich, und die haben auch so Lohnrechnungen und sowas gemacht, und wir hatten ja wissenschaftliche Anwendungen, und da ist es sehr schwer gewesen, auch überhaupt auch Zeiten zu bekommen und so weiter. Und da wir also wirklich darauf angewiesen sind, Sie ahnen es schon wieder, es wurde wieder in Selbsthilfe wurde gebaut wieder. Das heißt also, die Mitarbeiter haben wirklich diese Baracken, die sie erst gesehen haben, haben die selber Maurerkelle in die Hand genommen, haben das ummauert, sodass das brandschutztechnisch dann nachher ging. Da wurde also so ein massives Mauerwerk rumgebracht und Deckenelemente wurden da reingebracht. Das haben wirklich die Mitarbeiter damals gemacht, alles. Und als das dann passiert war, dann konnten wir auch so einen ESA-Rechner bekommen. ESA, das hieß Einheitliches System der elektronischen Rechentechnik. Das war diese EC1056, hieß auch so leistungsfähigstes Modell der sozialistischen Staatengemeinschaft. Das war also ein Rechnersystem, was diese sozialistische Staatengemeinschaft zusammen entwickelt hat, und dann wurden Teile, also wurden in der DDR hergestellt, Teile aus Bulgarien, Teile kamen, also die Platten kamen meinetwegen aus der Sowjetunion, und die Laufwerke kamen aus der Tschechei, und so war das aufgeteilt. Und wenn Sie sich jetzt mal dieses Bild hier angucken, das ist, da waren jetzt schon Plattenstapel, das waren die ersten, also Platten, und das waren, wie viel waren, 100 Megabyte. Ich habe jetzt hier keinen Maßstab, das ist so groß wie eine Waschmaschine ungefähr gewesen, müssen Sie sich vorstellen. Es gab noch 29 Megabyte und dann diese 100 Megabyte, und das war schon ein Riesenfortschritt. Und diese Bandgeräte hier. Das hat natürlich aber sehr lange gedauert, wenn Sie jetzt, weil das ja alles sequenziell ist, und die sind ziemlich langsam gewesen. Aber es war schon damals, war das ein wahnsinniger Fortschritt. Man konnte schon mit einmal ganz viel mehr schaffen in der Zeit. Ja, ab 85 ging das ungefähr los. Dann gab es neben der zentralen Rechentechnik auch ein paar weitere Rechner, also so ein paar Terminals. Und es ging auch so los mit kleinen Rechnern. Die ersten kleinen Bürocomputer waren da. Das waren aber wirklich nur, die konnte man so an zwei Händen abzählen in der Universität. Die waren dann auch meistens so in so Laboren untergebracht, sodass da auch wirklich jeder mal hin konnte. Es gab eben Arbeitsplätze, sowas gab es ja nicht für jeden. Und dann gab es nachher noch, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, das hatte ich keine Zeit mehr, das rauszugucken. Dann gab es noch im Hauptgebäude, im rechten Flügel, ich glaube in der zweiten Etage oder so, einen Bereich, der war Top Secret. Da ist die also jetzige Informatiksektion Informationsverarbeitung, hieß das, drin gewesen. Und die hatten Rechner da stehen. Keiner wusste, was da drin stand offiziell. Wir wussten natürlich alle in der Branche, das waren WEX-Rechner von Digital Equipment damals, und die standen auf der Embargo-Liste. Das haben Sie ja sicher nachher, wenn da auch häufig gehört, hier diese Golodkowski-Embargo-Liste und so, dass es doch irgendwie gelungen ist, hier in die DDR auch Rechner, die eigentlich nicht her durften, irgendwie reinzubringen und zu verkaufen. Das war auch so geheim, also das eigentlich ist es diese KRS 4200, die wir als Kleinrechner hier in der DDR hatten, das sind eigentlich so, ich sag mal, Nachbauten gewesen von diesen WEX-Rechnern. WEX-Rechner standen damals in fast allen Hochschulen, also das, da waren ganz sehr viel vertreten, die Workstation, und im Prinzip, wir hatten zum Beispiel vor, als wir wussten, dass wir kriegen die KRS, da haben wir eigentlich mal leise angefragt, das war schon ganz schön schwierig überhaupt zu fragen, können wir nicht mal an die WEX, da steht doch schon das, was wir kriegen, können wir uns nicht vorbereiten, weil keiner wusste ja, dass sie da stehen. Also es war schon etwas kompliziert damals. Ja, und dann nach dem Mauerfall, da gab es mit einmal wirklich ungeahnte Möglichkeiten, muss man wirklich so sagen. Das war so eine ganz spannende Zeit, also für mich auch ganz persönlich und wirklich für viele. Wir hatten also nur diese Großrechner, wir hatten diesen bisschen Kleinrechner und mit einmal eine Vielfalt von Technologien, Hersteller, eine ganze Anzahl, verschiedene Rechnertypen, die wir alle gar nicht kannten, eine Anzahl von Softwaresystemen. Also wir hatten in der Statistik beispielsweise zwei, ich glaube, so nachempfunden, selbstgeschriebene Dinge. Und mit einmal war diese ganze Fülle da. Und eine Hochschule muss sich natürlich auch vorne in die Technologie nutzen, ganz vorne an. Und wir hatten eigentlich erstmal nichts und mussten total neu aufbauen, die Informationstechnik. Das war wirklich eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance damals. Also es war wirklich eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen, auch so im Rückblick. Aber das war wirklich nicht einfach, weil die Mitarbeiter alle mussten sich in relativ kurzer Zeit mit neuer Technologie vertraut machen, die Systeme kennenlernen und das auf allen Gebieten. Also es gab zum Beispiel bei uns keine Netze, das war für uns ganz neu, aber sie sollten ja eigentlich morgen schon da sein. Und es war aber auch wirklich eine große Chance, weil wir konnten wirklich anfangen und wenn man anfängt, und das war auch immer unser Ansinn, möglichst auf höchstem Niveau gleich anzufangen und nicht, sag ich mal, abgelegte Sachen oder so nur mit anzufangen, sondern wirklich dann, wenn man schon neu macht, dann wirklich auf höchstem Niveau zu arbeiten. Wir mussten, also was die Technik betrifft, habe ich ja schon gesagt, ist einfach eine ganz neue Welt da gewesen. Zentrale Technik, es gab Personal Computer, es gab neue Dienste, Anwendungen, wir mussten die Datenkommunikation aufbauen. Und dann kam aber auch noch hinzu, das hat Herr Hoffmann auch auf jeden Fall vor zwei Wochen, glaube ich, ein bisschen ausführlich beschrieben, diese personelle Erneuerung 1992. Also wir im Rechenzentrum sind etwa gut die Hälfte der Mitarbeiter weggebrochen. Also wir hatten nachher nicht mal mehr die Hälfte. Und was aber teilweise schlimm war, weil das ist auch nicht so, dass jetzt da Leute weggegangen sind, die irgendwie schlecht waren oder keine Ahnung hatten oder politisch irgendwie nicht mehr tragbar waren, sondern weil einfach, es waren keine Stellen da mehr. Und aber auf der anderen Seite, für uns, sag ich mal, ist es auch so eine Reinigung gewesen für unseren Bereich, weil ganze Berufsgruppen wurden mit einmal nicht mehr gebraucht. Also denken Sie, ich habe erst mal gesagt, wie man die Daten da reingebracht hat raus, das sind die Operator, die brauchte man nicht mehr. Man hatte jetzt irgendwie Dialogarbeitsmöglichkeiten. Die ganzen Datenerfasser brauchte man nicht mehr. Die Hardware-Schrauber, nenne ich das mal, Techniker braucht man natürlich immer noch, aber die wirklich daran gearbeitet haben und repariert haben und so, brauchte man nicht mehr. Also für die Leute war das natürlich eine ganz schlimme Zeit, sich nach der Wende wieder neu zu orientieren. Die waren nicht schlecht ausgebildet, sie haben immer fleißig gearbeitet, die haben in Drei-Schicht-Systemen gearbeitet und so weiter und mit einmal sind die so ins Bodenlose gefallen. Das ist also schon auch ja, eine Erfahrung gewesen, die teilweise auch ziemlich schmerzlich war, muss ich sagen, in der Zeit. Ja, und dann gab es zum Anfang der 90er Jahre natürlich auch Hilfe von unseren westdeutschen Hochschulen. Und ich muss sagen, einige haben uns wirklich sehr viel geholfen, gerade so innerhalb der Wissenschaftscommunity. Es gab Stiftungen, die geholfen haben. Also wirklich hervorragende Unterstützung, aber es gab auch einige Geschenke, die wir lieber nicht gehabt hätten. Ein Beispiel kann ich nachher nochmal sagen dabei. Da musste man sich dann eben auch höflich manchmal distanzieren von. Eine ganz große Hilfe war dieser Anschluss, was die Netzinfrastruktur betrifft. Also ich kann jetzt, ich habe das jetzt ein bisschen so umgestellt, ich kann das nicht mehr so chronologisch aufbauen, weil das einfach jetzt die zu viel wird. Ich werde immer so ein bisschen Netzinfrastruktur dann was zu den Servern sagen und so über die Zeit jetzt ab 1990. Also eine große Hilfe war dieser Verein des Deutschen Forschungsnetzes. Die haben also wirklich mit einem Sofortprogramm wurden die ostdeutschen Hochschulen an das deutsche Forschungsnetz angebunden. Das war so ein zweijähriges Programm, nannte sich Erwin, erweitertes Wissenschaftsnetz. Und da wurden wir 1991 mit 9,6 Kilobit pro Sekunde angeschlossen, Bandbreite. Können Sie mal überlegen, was Sie jetzt zu Hause haben? Und das wurde dann schrittweise erhöht. Aber andersrum muss man doch sagen, in der Hochschule war ja auch gar nicht viel. Da gab es ja auch kein Netz. Da gab es ja auch wenig Rechner, die überhaupt am Netz waren. Aber in diesem Erwin, da gehörte eben auch halt zu, dass bestimmte Server und so auch an dieses Wissenschaftsnetz schon angeschlossen wurden mit so einem sogenannten X25-Netz. Also ein paar Hauptstandorte hatten dann auch schon Zugang zu diesem Netz. Ja, das wurde nachher ausgebaut. Wir haben in 96 haben wir so ein Landesnetz gebaut. In dem Zusammenhang ist es auch gekommen, dass wir hier von Rostock auch heute noch für die Anbindung aller Hochschulen des Landes an das Wissenschaftsnetz verantwortlich sind. Das heißt, ich kriege auch vom Land zum Beispiel die Mittel, um diese Anbindung zu machen und auch organisatorisch. Das machen wir von hier. Das ist zwar jetzt anders organisiert, das ist aber, sag ich mal, für alle Hochschulen von Vorteil gewesen und wir machen das auch heute noch so zentral. Ja, in den 90er Jahren, was ist dann noch passiert? Natürlich musste die Netzinfrastruktur in der Hochschule erstmal aufgebaut werden. Das ist natürlich mehrere Millionen Projekt gewesen, das aufzubauen. Und 1995 haben wir dann angefangen, unser Datennetz hier zu bauen. Es wurden Lichtwellenleiter gelegt zu 21 Standorten. Die Universität ist ja leider auch so verteilt über die ganze Stadt. Und ungefähr 70 Kilometer Lichtwellenleiter wurden verlegt damals, die wir jetzt immer noch betreiben. Und dann wurden aber auch in den Gebäudekomplexen, die wurden angeschlossen und das ging dann hinein bis zu den Arbeitsplätzen. Dieses Rückgrat, das physikalische Rückgrat sozusagen, bildet immer noch die Basis für unser Datennetz und wird es auch noch eine Zeit sein. Und das ist das, was ich erst als Chance auch beschrieben habe. Wir hatten hier die Chance, echt ein klasse Netz aufzubauen, was auch wirklich lange den Anforderungen der Forschung und der Lehre standhält, wo viele in den anderen Hochschulen also ein paar Jahre vorher angefangen haben und einfach Datenleitungen hatten, die überhaupt nicht mehr die Bandbreite und so bringen konnten. Da waren wir natürlich vorneweg dann mit einmal. Und übrigens, was mir hier gerade jetzt einfällt, ich habe schon letztens gedacht, Sie wollten, als Sie diesen Tiervergleich gemacht haben, wollten mich als Spinne vielleicht bezeichnen, als wegen dieser ganzen Vernetzerei. Ja, ab 2000 lag so der Schwerpunkt, dass wir wirklich dann den Zugang zum Netz immer weiter ausgebaut haben. Also es sind dann wirklich fast alle Räume und Arbeitsplätze, die man sich vorstellen kann, ans Netz gekommen. Wir haben die studentischen Wohnheime alle integriert, die sind also direkt in Uninetz drin. Und wir haben im Jahre 2000 ein WLAN installiert, flächendeckend. Und das war die erste flächendeckende Installation Deutschlands überhaupt. Also auch nicht nur in den Hochschulen, sondern überhaupt die erste große und ich glaube deutschlandweit die dritte oder so. Das haben wir damals zusammen mit der Informatik, mit Professor Tavangarayan gemacht. Und das war also ein Wahnsinnsprojekt. Das hat auch wirklich ganz viel Spaß gemacht, das zu machen. Also wir haben einfach gesagt, die Technik ist soweit. Die Firmen haben eigentlich gewartet und es gab nirgends den Nachweis, dass das auch überhaupt funktionieren kann, flächendeckend. Und im Prinzip die erste Installation, die Firma hat es uns eigentlich fast geschenkt. Und dann ist es ein Projekt, was eigentlich selten passiert, dass dann das BMBF einen anruft und sagt, also können wir mal kommen und uns das mal angucken, weil wir würden dann da ein Projekt draus machen. Und eigentlich ist es ja immer so, dass man Projektanträge stellen muss und hofft, dass man irgendwie dann mal durchkommt. Also das war wirklich ein ganz großer Erfolg und hat Rostock auch in dieser Branche da, sage ich mal, wirklich einen ganz guten Platz damit verschafft. Also ich kann mich noch an die ersten Tage erinnern, als es dann auch in der Presse veröffentlicht wurde, da hatten wir also 100 Anrufe pro Tag bestimmt, auch von Firmen und so, funktioniert das, brauchen wir eigentlich jetzt die Leitungen nicht mehr und, und. Also das ist auch eine spannende Zeit gewesen, muss ich sagen. Ja, Netzinfrastruktur, da gehört auch dazu, dass wir Daten- und Sprachintegration vorgenommen haben. Ab 2000 ungefähr, als wir uns, also es gab eigentlich ja früher immer so eine Telefonanlage und es gab ein extra Telefonnetz, Telefonleitung, und als wir dann unser Datenleitungsnetz gelegt hatten, da haben wir gesagt, warum sollen wir eigentlich jetzt noch dieses Telefonnetz hier irgendwie finanzieren und warten oder so, das kann da auch über Lichtwellenleiter laufen. Dann haben wir also als erstes mal das umgelegt auf Lichtwellenleiter. Und Herr Böttcher hat es schon gesagt in seinem Vortrag, dass dann die Zuständigkeit von seinem Dezernat zu uns überging und wir dann für die Telefonie zuständig waren. Und mittlerweile ist es so, dass wir fast auch alles auf Voice over IP gemacht haben. Das heißt, herkömmliche Telefonanlagen gibt es nicht mehr. Telefonie wird betrieben wie eine Datenübertragung. Da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr. Ab 2000... um auch noch, Ihnen noch mal zu zeigen, wie das ist das jetzt eigentlich mit der Netzanbindung der Universität nach draußen. Also das heißt jetzt XWIN, das Netz. Und hier in Rostock, das sind wir hier, wir sind sozusagen in dem sogenannten Kernnetzknoten eingebunden. Das heißt also, wir betreiben für das deutsche Forschungsnetz einen Kernnetzknoten hier. Das ist sozusagen auch das Backbone, das Rückgrat dieses Wissenschaftsnetzes. Und da sind wir dreifach angebunden. Das heißt also, wenn irgendwo wirklich mal eine Leitung ausfällt, haben wir noch zwei andere Möglichkeiten, wie wir angebunden sind. Und von diesen Kernnetzknoten werden dann die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen angebunden. Also beispielsweise die hier in Rostock, HMT oder auch Neubrandenburg oder Wismar oder auch Forschungseinrichtungen, Max-Planck-Institut und so, die sind alle an diesem Netz hier dran. Die werden also hier von uns, vom Rechenzentrum aus Rostock hier versorgt. Und dieses Wissenschaftsnetz ist wieder eingebunden in ein europäisches Wissenschaftsnetz und hat dann Verbindungen weltweit nach Amerika, Japan und so weiter. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, wie sich so die Bandbreite über die Zeit entwickelt hat. Ich habe es mal so aufgelistet von 1991 bis 2009. Also hier sieht man eigentlich gar nichts mehr, deswegen habe ich hier unten hingeschrieben, diese 9,6 Kilobit pro Sekunde, also Bandbreite, und jetzt liegen wir eben bei 3 Gigabit pro Sekunde. Und man sieht auch, warum man auch diese Bandbreiten erhöhen muss. Das Datenvolumen steigt und steigt und steigt. Also das ist wirklich so, dass das nicht irgendwie stagniert. Man hat mal so eine Prognosen gemacht, irgendwann kann man eigentlich nicht mehr Daten übertragen, dann fällt diese Kurve ab, aber das bewahrheitet sich nicht. Wir sehen, jetzt sind wir also schon, wenn ich das jetzt hochrechnen sollte, für dieses Jahr werden wir weit über 400 Terabyte übertragen aus der Universität. Was ich erst gesagt habe, man freut sich, wenn man irgendwas fertig hat, aber es muss immer weitergehen. Also wir im Augenblick sind wir dabei, unser Netz auszubauen. Wir machen jetzt, unser Backbone wird auf 10 Gigabit pro Sekunde aufgerüstet und wir machen redundante Anbindungen. Das heißt, dass auch innerhalb der Universität möglichst ausfallsicher das Netz zur Verfügung steht. Also wenn ich so von 1990 bis jetzt das angucke, heute wäre das undenkbar. Also wenn mal eine Minute das Netz nicht geht, dann sind schon zig Dienste irgendwie nicht greifbar und schon klingeln alle Telefone. Also eigentlich versucht man so eine Hochverfügbarkeit. Das ist eigentlich das, was uns im Augenblick sehr umtreibt, wirklich eine Hochverfügbarkeit zur Verfügung zu stellen. Nicht nur die Technik allein, sondern dass sie möglichst 99,9% also mindestens zur Verfügung gestellt wird. So, das war der Netzbereich. Dann 1990 wieder. wir hatten, habe ich erst gesagt, so ein paar PCs in der Uni stehen, die sowas wie Personal Computer oder gar Laptops, sowas gab es nicht. Also weder ein Mitarbeiter noch ein Student hatte irgendwie einen eigenen Rechner. Und man wollte das ja aber in der Lehre und auch in der Forschung irgendwie jetzt anfangen zu nutzen. Also hat man so solche PC-Pools gebaut oder aufgebaut. Und da gab es zum Beispiel auch eine sehr gute Hilfe von der VW-Stiftung damals, Siemens-Nixdorf auch noch, das habe ich jetzt hier gar nicht drin, die also wirklich auch neue PCs spendiert haben, wo wir die ersten Pools ganz schnell aufbauen konnten. Seit 1993 konnten wir dann an diesem Programm ZIP, also Computerinvestitionsprogramm heißt das, teilnehmen. Das ist so, das gibt das Hochschulbauförderungsgesetz und in dem Rahmen kann man Großgeräte finanzieren und da gab es dieses Programm ZIP. Darüber konnten dann solche Ausbildungspools finanziert werden und im Augenblick ist es halt so, eigentlich schon mehrere Jahre stabil, also bei uns selber, wir betreiben 45 Arbeitsplätze, die man rund um die Uhr nutzen kann und in den Fakultäten verteilt gibt es noch 19 Pools mit etwa 500 Arbeitsplätzen. Die werden natürlich hauptsächlich für Lehrveranstaltungen genutzt, können aber auch für freies Üben genutzt werden. Das geht natürlich letzte Zeit zurück, wo fast jeder einen Laptop hat. Aber wenn ich mal abends spät mal in die Pools reingehe, sieht man doch immer einige Leute sitzen. Und dann frage ich die auch immer, warum machen sie es eigentlich hier? Oft ist es eben auch halt so, dass die Spezialsoftware zum Beispiel brauchen, die man selber gar nicht auf seinem Rechner haben kann. Also die haben schon noch ihre Berechtigung, diese Pools. Und weil es gab einige Prognosen, die gesagt haben, oh, wenn nachher jeder einen Laptop hat, ne, dann brauchen wir die nicht mehr. Aber auch gerade auch in der Lehre werden die eben doch noch sehr viel benutzt. Wir haben vom Rechenzentrum, also machen wir auch für, egal ob die jetzt in den Fakultäten stehen oder bei uns stehen, machen wir die zentrale Nutzerverwaltung. Das werden Sie gemerkt haben, wenn Sie schon in verschiedenen Pools waren. Sie können sich eigentlich immer mit Ihrem Nutzerkennzeichen anmelden. Wir stellen zentral die Ressourcen bereit, wie Speicherplatz, Lizenzserver, Terminalserver und so weiter. Das muss in den Fakultäten nicht mehr gemacht werden. Das machen wir zentral im Prinzip für alle. Und das, was so schön mal eingeschwungen war, die Beschaffung über ZIP-Pools, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Also dieses Computerinvestitionsprogramm, das ist abgeschafft worden. Wir müssen das jetzt seit 2008 zentral über Haushaltsmittel beschaffen, aber wir haben das schon hingekriegt, dass das jetzt als feste Größe auch in der Universität eingetaktet ist. Ich glaube, ich brauche ein bisschen länger. Das sind 45 Minuten. Ja, das waren jetzt also die Pools. Jetzt nochmal zur zentralen Rechentechnik. Also es gibt viele Rechenzentren in Hochschulen, die gar nicht mehr rechnen, sage ich mal. Also das, die gar keine Großrechner mehr haben, sondern diese ganzen Dienste, die sonst noch ein Rechenzentrum hat, komme ich jetzt nochmal dazu. In unserem Rechenzentrum wird auch noch gerechnet. Das ist aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, in den anderen Hochschulen machen die das auch nicht. Wenn jetzt in Greifswald mal jemand ist von der Physik oder so, die rechnen auch bei uns oder Stralsund oder so, die technisch orientiert sind. Wirklich, wenn es um Hochleistungsrechnen geht, also einige Sachen kann man natürlich auf seinem Rechner oder seiner Workstation machen, aber wenn man dann mehr Rechenbedarf hat, braucht man doch schon noch ein bisschen mehr Rechentechnik, die man sich nicht so hinstellen kann. Wir haben 1990 mit einer Convex C120 angefangen, das ist ein Geschenk von der Firma Convex gewesen, das hat uns sehr viel geholfen, weil es der erste auf hohem technologischen Niveau ein Rechner war mit auch einem vernünftigen Unix-System, wo wir wirklich auch für die Zukunft mitrechnen konnten und auch unsere Leute ausbilden konnten und solche Dinge. IBM wollte uns oder hat uns ein Geschenk gemacht, was wir nicht ablehnen konnten, was aber nie produktiv genutzt wurde. Das sind nämlich diese alten Mainframes gewesen, die wir überhaupt nicht mehr einführen wollten. Die haben sie bei uns noch aufgestellt. Wie gesagt, wir haben sie nie genutzt und nach diesem Jahr haben sie das auch wieder abgeholt. Das ist so ein Geschenk, was ich erst meinte, was auch manchmal nicht so gut war. Ein Beispiel dafür. Ja, dann haben wir so zunächst einen Workstation-Pool betrieben und dann hatten wir eine Cree T3e, das war in der Zeit wirklich der Hochleistungsrechner überhaupt, der weltweit, also auch in den Top 500 ganz mit vorne war. Da hatten wir auch eine sehr gute Installation. Dann haben wir ab 2000 nachher noch Sunfire gehabt. Also ich habe immer mal hingeschrieben, wie sich das so entwickelt hat, auch von Hauptspeicher und Gigaflops. Wenn Sie es gibt so eine Top 500 Liste, wo immer die 500 schnellsten Rechner der Welt oder größten Rechner der Welt geführt werden. Und wenn man einfach mal, ich glaube, ungefähr 15 Jahre zurückguckt, was da der Top 1 war, das ist jetzt auf dem Laptop. Die Leistung haben sie jetzt auf jedem Laptop. Das kann man eigentlich hier auch schon so ein bisschen ablesen. Im Augenblick betreiben wir solche Cluster. Das ist hier mal so ein Bild zu sehen. Da sieht man eigentlich gar nichts mehr. Da sieht man eigentlich nur Schränke mit Einschüben, dick gepackt. Und diese Dinger sind eigentlich jetzt, sage ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch das Beste. Das betreiben wir für verschiedene Einrichtungen, also viele, die also Simulationsrechnungen machen müssen oder in der Physik zum Beispiel, Chemie, also verschiedenste Bereiche, aber auch aus der Medizin. Und im Augenblick ist es so, dass also wir haben so ein Konzept entwickelt, dass wir zentral was bereitstellen, dass aber die Fakultäten ihr Geld nehmen können und dass bei uns diese Schränke mit ihren Knoten füllen können. Also wir stellen die Infrastruktur bereit und dann gibt es meinetwegen Sonderforschungsbereich Physik, kriegt meinetwegen Geld über ihr Projekt, dann kaufen die sich Knoten und stecken die da rein. Sie kriegen dadurch ganz viel Knoten für ihr Geld, weil sie die Infrastruktur nicht bezahlen müssen. Wir betreiben das für sie und im Augenblick sind wir wieder so weit, wie ich das schon zweimal oder so gezeigt habe. Unser Rechnerraum kann nicht mehr aufnehmen. Platzmäßig wird es vielleicht noch gehen, aber Klima und Strom, wir können nicht mehr Strom aufnehmen und das Klima schafft es nicht mehr. Zum Beispiel habe ich hier hingeschrieben, Erneuerung 600.000 Euro, das ist aus dem Bereich Maschinenbau, die haben Großgeräteantrag gestellt, das werden wir dann betreiben. Der ist schon ein Jahr genehmigt, wir müssen jetzt warten, dass wir endlich in unseren neuen Rechnerraum rein können, um diesen Rechner dann betreiben zu können. Also wenn wir jetzt umziehen, dann werden wir erstmal 6 solcher vollbestückten Schränke hinstellen, dann im Prinzip endlich mal wieder diesen nächsten Schritt zu machen hier. Zentrale Rechentechnik, also das sah ja jetzt schon ganz schön viel aus, aber es gibt viele Wissenschaftler, denen reicht das einfach nicht aus. Also um bestimmte Modelle rechnen zu können, brauchen sie eben nochmal ein Stück mehr Rechenkapazität. Und da gibt es so einen norddeutschen Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechnen. Das sind also 6 Länder, die 5 Nordländer und Berlin, die sich da zusammengetan haben. Die finanzieren zusammen einen Hochleistungsrechner und wir können den im Prinzip nutzen. Das ist für alle natürlich wunderbar, weil das einfach auch die ganzen Ressourcen auch gut bündelt. Es gibt richtig so eine Versorgungspyramide für Hochleistungsrechnen in Deutschland. Und das hier, das sind eigentlich unsere Cluster hier, HPC-Server, die wir in unserem Rechnerraum stehen haben. Dann haben wir diesen HLRN zur Verfügung. Und dann gibt es noch so ein Gauss-Center, wo dann wirklich der deutsche Hochleistungsrechner auch noch betrieben wird. Und wenn wir hier sehen, was hier so viel Rechenleistung zur Verfügung steht, dann ist das schon ziemlich enorm. Also das ist dieser Rechenbereich und was dann nach 1990 auch voll dazu kam, sind ganz viele verschiedene Dienste. Wenn man so einen zentralen Rechner hat, braucht man das natürlich nicht. Aber wenn man nachher ein Netz hat, dann muss man auch ganz viele verschiedene Dienste auch aufbauen, damit das nachher auch überhaupt laufen kann. Beziehungsweise das Netz ermöglicht einen auch erstmal bestimmte Dienste überhaupt nutzen zu können. Also beispielsweise so ein Backup-Dienst. Gibt es einen uniweiten Backup-Dienst, wo alle Fakultäten und Einrichtungen auch ihre Datensicherung hinmachen können? Wir haben 1991 damit angefangen. Also 1999 haben wir das wieder erneuert. Da haben wir 21 Terabyte hingestellt. Und 2009 haben wir gerade ein neues System, haben wir das wieder ganz neu aufgebaut. Im Augenblick stehen uns 450 Terabyte zur Verfügung, was aber auch ausbaubar ist. Also man muss immer rechnen, eine Verzehnfachung des Datenvolumens in 5 Jahren. Das ist so ein Richtwert und der kommt auch immer ungefähr hin. Wir haben jetzt auch die Rechenzentren unserer Hochschulen arbeiten sehr gut zusammen, über viele Jahre, unabhängig von allem, was man vielleicht auch gerade wieder in der Zeitung liest. Einfach so Hilfe zur Selbsthilfe, da gibt es also schon lange eine enge Zusammenarbeit, siehe Netz, zum Beispiel Netzanbindung. Und auch was jetzt dieses Backup betrifft, haben wir jetzt so ein Konzept aufgelegt, dass beispielsweise wir eine Zweitkopie in Greifswald hinlegen, die Greifswalder eine Zweitkopie bei uns. Die Fachhochschulen, die nicht viel Ressourcen haben, können wir auch mit aufnehmen, sodass wir also auch von der Sicherheit, ohne einfach mehr Geld auszugeben, sag ich mal, auch örtlich getrennt die Daten nochmal aufbewahren können. Ja, was den ganzen Speicherbereich betrifft, da haben wir natürlich so angefangen, dass die einzelnen Server irgendwelche Platten drin hatten. Dann brauchte der Dienst mehr Kapazität. Wir mussten einen neuen Rechner wieder mit Platten kaufen, weil mehr Platten gingen nicht mehr rein. Und deswegen ist es auch seit, sag ich mal, 2005 etwa, ging es los, dass man auch solche, dass man das im Prinzip auch zusammenfassen konnte. Und wir haben auch entsprechend 2000 angefangen mit so einem NAS und haben so eine Konsolidierung gemacht. Das heißt hier Storage Area Network oder Network Attached Storage. Das heißt also, man hat irgendwo die Platten alle stehen und ordnet den verschiedenen Rechnern diese Platten zu. Da kann man also, dann stellt man so einen Schrank daneben, so einen Shelf mit 2 Terabyte, und dann kann man wieder das an die einzelnen Rechner verteilen. Das heißt also, wenn jetzt ein Dienst mehr Platten braucht, dann kann man dem das einfach zuweisen, ohne dass ich jetzt irgendwie neue Technik oder so wieder direkt kaufen muss. Ja, dann, was den ganzen Serverbereich betrifft, also es werden, komme ich nachher noch drauf, ganz viele Dienste betrieben, also Mail und Web und was da alles so ist. Da wurde auch so zum Anfang so gearbeitet, dass wir einzelne Rechner hatten. Mittlerweile haben wir dann nachher erst schon virtuelle Rechner aufgebaut und mittlerweile 2006 haben wir wirklich das alles zusammengefasst, also diese einzelnen Rechner gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt 2 solche großen Schränke hier. Und das sind Blade-Frame-Systeme. Und da schiebt man eigentlich immer so solche Einheiten, wie man das hier so sieht. Die kauft man, da sind also mehrere Prozessoren drauf. Der Speicher kommt aus diesem Storage-Pool. Und dann kann man im Prinzip so, wenn man keinen Platz mehr hat oder einen neuen Rechner aufbauen will, kauft man sich so einen Einschub, schiebt den da rein. Und darauf können jetzt mehrere Rechner, Server installiert werden, sogenannte virtuelle Server. Also nach außen, wer das nutzt, sieht es aus, als wenn ich jetzt eben halt meinen Laptop oder meinen Rechner unter dem Tisch stehen habe. Aber so betreibt man heute Rechner, weil man dann einfach flexibel ist. Man hat eine hohe Ausfallsicherheit. Also beispielsweise hier unten, das ist so ein Failover-Blade. Wenn hier einer ausfällt, wird das automatisch übernommen. Auf diesen hier, dann kann man den in Ruhe hier austauschen oder reparieren und dann merkt man das überhaupt nicht in der Anwendung. Also man sieht, es ist immer in Bewegung bei uns das hier. Das wird eigentlich nie langweilig, was die Technologie betrifft. Wir haben jetzt auch angefangen, so ein erweiterbares Blade-Frame-System, das ist jetzt für unsere Dienste, die wir für die Universität betreiben hier, auch aufzubauen als Angebot für die Fakultäten oder auch für Projekte, weil das sehr viel nachgefragt wird. Weil wenn ich jetzt für ein Projekt, muss ich mir nicht unbedingt jetzt einen Rechner kaufen und den unter den Tisch stellen, sondern ich kann eigentlich im Rechenzentrum einfach auf so einem Einschub einen Server bekommen. Ich kann das übergeben von der Administration an, dann heißt das Housing. Das heißt also, wir haben den eigentlich nur in unserem Haus und sehen zu, dass der am Strom ist, dass das Klima läuft, dass das eine unterbrechungsfreie Stromversorgung ist. Wir können den aber auch sozusagen irgendwie betreiben, also das Hosting machen, die Systemadministration. Damit haben wir jetzt angefangen und das als Angebot, das wir machen, und das wird jetzt auch sich jetzt so als nächstes entwickeln, dass für viele Projekte die Leute das nicht mehr selber kaufen und sich hinstellen. Also weil das ist ja auch immer Personal, was gebunden werden muss, um die zu betreiben. Hier sind einfach mal ein paar aufgezählt von den Diensten, die wir jetzt betreiben. Das kennen Sie alle, Maildienst, zentraler Serverdienst. Ungefähr alle 4 Jahre müssen Sie rechnen, dass man das System erneuern muss. Die Anforderungen steigen, die Bedingungen ändern sich. Das kennen Sie bestimmt gar nicht mehr. Gopher-System, kennen Sie das noch, Herr Krüger? Sie kennen das noch. Das ist sowas wie so ein Vorgänger, sag ich mal, von Webserver, wo es eigentlich nur textbasiert war und man aber auch so eine Linkmöglichkeiten hatte. Dann Groupware-System oder News, FTP oder was eigentlich keiner merkt, was wir betreiben müssen, Nebenserver. Wenn der nicht läuft, dann erkennt man die Rechner im Netz nicht mehr. Also der löst so diese, wenn Sie jetzt mal unirostock.de schreiben, dann muss das ja irgendwo aufgelöst werden. Wo ist der und wer ist das? Da braucht man so einen Nebenserver zu. Den muss man auch mindestens dreifach auslegen, damit wirklich immer dieser Nebenserver da ist. Oder Software-Server, Datenbank-Server für verschiedene Sachen, zentrale Bilddatenbank, Sicherheitssysteme, die verschiedensten, Trotzkontrollsystem und so weiter. Also Sie sehen eigentlich seit 1991, was da eigentlich für eine Fülle von Diensten eigentlich auf uns zugekommen ist, was da alles betrieben werden muss. Und wie gesagt, es soll eigentlich keiner merken, das soll eigentlich nur laufen. Wir haben auch im Bereich Multimedia eine ganze Reihe aufgebaut. 1996 haben wir damit begonnen. Im Rechenzentrum stehen eigentlich Hochleistungsgeräte, was Scannen, Drucken, Plotten betrifft. Wir haben Videostreaming gemacht, wir machen Live-Übertragungen. Es gibt eine Multimedia-Werkstatt, Aufnahmestudio gibt es. Was auch ganz interessant ist dieses Videokonferencing. Auch mehr Punktkonferenzen, das sehen wir hier. Beispielsweise wurde das jetzt auch in Amtshilfe von unserem für Verhandlungen jetzt schon öfter genutzt. Also beispielsweise als diese mit der Schweiz hier diese Datendatei hier mit dem, komme ich jetzt nicht drauf. Jawohl. Da wurden diese Verhandlungen mit Leuten gemacht. Nee, in Luxemburg, ne, war das, ne? Weil die Leute wollten nicht. Ja, doch. Die wollten nicht in Deutschland einreisen, die Zeugen, aber wollten aussagen, aber nicht nach Deutschland einreisen. Also haben wir das hier in diesen Räumen gemacht, hier da. Ja, wir haben zum Beispiel auch ein Identity Management eingeführt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn wir nachher auf die Dienste kommen, was im Campus Management Bereich ist. Es ist also eine sehr schöne Voraussetzung. Früher war das so, dass man sich überall anmelden musste. Und heutzutage ist das so, ist ein Student immatrikuliert, ist er in der Nutzerverwaltung, in der Studentenverwaltung eingetragen, wird automatisch über Nacht, wird uns das geliefert hier und wir verteilen sozusagen gleich die Berechtigung in allen Systemen, wo er arbeiten kann. Also in der Bibliothek kann er arbeiten, hat eine Mailadresse und alle Systeme, wo eigentlich ein Student die Berechtigung hat zu arbeiten, wird über Nacht automatisch eingetragen hier. Wir arbeiten auch eng mit der Bibliothek zusammen, also beispielsweise die Rechentechnik für die Bibliothek, die großen Sachen, die stehen bei uns im Rechnerraum. Das lokale Bibliothekssystem, nicht nur für Rostock, auch für Neubrandenburg beispielsweise, steht bei uns, betreiben wir. Wir machen zusammen die digitale Bibliothek. Was zum Beispiel Forschungsbereiche angeht, da wird das jetzt immer mehr ein großes Thema, ist die Nachhaltigkeit von Forschungsergebnissen. Das heißt also, wir müssen immer irgendwie die Infrastruktur bereitstellen. Deswegen, wenn man so viel hört, 450 Terabyte, dann denkt man, boah, was ist das? Aber wenn man mal überlegt, dass Leute mit Karten forschen und digitalisieren ganz viele Daten, dann sind einfach mal ein paar Terabyte nichts. Wir haben jetzt das Vossidlo-Projekt beispielsweise. Da reden wir, wenn diese ganzen Zettel jetzt eingescannt werden, dann sind das mindestens 6 bis 12 Terabyte nachher. Also das geht wirklich schnell und da sind wir eigentlich immer mitgefragt, auch wenn schon in der Antragstellung, dass wir also wirklich für die Langzeitarchivierung auch oder Langzeitaufbewahrung, nenne ich das lieber, Archivierung, das ist noch ein Ding für sich. Was Sie auch wissen, wir betreiben hier Lehr- und Lernsysteme, also beispielsweise dieses zentrale datenbankbasierte Vorlesungsverzeichnis haben wir ja schon sehr lange, das wird jetzt umgestellt. Wir haben dieses Lehr-Lern-Management-System seit 2003 aufgebaut, Ilias, Lecternity oder auch für Evaluationen betreiben wir Systeme, betreiben und betreuen, muss man auch immer sagen. 2007 haben wir, was ich erst schon mal anfangs sagte, wir sind auch ein bisschen gewachsen mit der Übernahme von Aufgaben natürlich. Also wir haben die Verwaltungsdatenverarbeitung übernommen, die war vorher extra. Also in der Verwaltung gab es eine Gruppe, die sich um die Datenverarbeitung in der Verwaltung gekümmert hat. Das war eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil früher war das so, die Kunden dieser DV-Gruppe waren die Verwaltungsmitglieder, Mitarbeiter, weil das, was die brauchten, um ihre Arbeit zu machen, wurde da unterstützt. Mit Zunahme der Online-Funktionalitäten, also weiß ich hier, zum Beispiel Zulassung oder so, sind nachher als Nutzer ganz andere Bereiche dazu gekommen. Also beispielsweise die Studenten sind jetzt mit einmal auch Nutzer dieser Bereiche hier. Und deswegen war es sinnvoll, das irgendwie zusammenzuführen. Und wir haben das jetzt ins Rechenzentrum integriert. Und das Ziel, was wir haben, ist ein integriertes Campusmanagement hier in der Universität aufzubauen. Das heißt wirklich eine durchgängige IT-Unterstützung aller Prozesse in Lehre, Studium, Forschung und Verwaltung. Das ist noch ein langer Weg, den wir vor uns haben und es ist auch sehr mühsam, weil das nicht nur ein technisches Problem ist, das technische ist meistens sogar das kleinere Problem, das ist meistens mehr ein organisatorisches Problem und auch diese Prozessoptimierungssystem und sowas hinzukriegen, das ist immer eigentlich der schwierigere Teil daran. Hier vielleicht einfach nochmal aus Sicht des Studenten, was heißt das, integriertes Campusmanagement? Eigentlich der gesamte Bereich des Studiums, vielleicht können Sie es gar nicht mehr so richtig lesen da jetzt, also was den Studenten eigentlich alles so interessiert und was wir jetzt auch schon laufen haben, also Vorlesungsverzeichnis, da haben wir ein System laufen und betreuen das heißt ZVVZ noch, wird gerade umgestellt auf HIS-LSF. Online-Bewerbung ist jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt schon wirklich automatisch, also online ganz und gar läuft es schon ab. Zulassung, Exmatrikulation wird alles schon jetzt online gemacht. Das habe ich erst eigentlich schon alles gesagt. Dieses Lehrmanagementsystem beispielsweise, Prüfungsorganisation bis hin nachher zu Alumni, Studienplanung, das ist ein ganz großes und schwieriges Feld auch, um das hinzukriegen. Und also ein paar Online-Funktionalitäten kennen Sie ja schon, also Sie können jetzt schon Ihre Belege selbst ausdrucken, Sie können eigene Daten können Sie jetzt schon verändern und so weiter, aber wie gesagt, wir gucken das im Prinzip alle Prozesse uns jetzt an, nach und nach, und gucken, wie wir das alles IT unterstützen können. Das ist natürlich ein ganz schöner Riesenaufwand. Das Gleiche für die Lehrenden. Also da wird geguckt, was braucht der Dozent eigentlich für Unterstützung? Für welche Bereiche braucht der eine Unterstützung? Oder in der Forschung, der Wissenschaftler, der hat ganz andere Dinge. Der muss irgendwelche Berichte schreiben, der muss Anträge stellen. Das sind aber alles Sachen, die ohne IT-Unterstützung eigentlich gar nicht mehr laufen. Und natürlich auch nach wie vor die Mitarbeiter in der Verwaltung, die auch Unterstützung brauchen für ihre Prozesse. Hier habe ich einfach mal so, was mir immer so einfiel, habe ich mal die Software-Namen mal raufgeschrieben. Aufgabenbereich im Rechenzentrum ist noch Beratung, Schulung und Unterstützung der Nutzer. Weil wenn ich zum Beispiel als Doktorand anfange und möchte irgendwie mit ANSYS arbeiten, also das ist so ein Simulationsprogramm, dann brauche ich natürlich Unterstützung. Und dafür müssen auch Mitarbeiter da sein. Und das ist auch ein ganz schöner Umfang. Also das geht von der Grafik, Videobearbeitung bis hin eben halt zu solchen Systemen hier. Ja, in diesen Baracken sitzen wir jetzt noch. Sie haben ja von Herrn Böttcher schon ein bisschen gehört. Und so wird unser neues Haus aussehen. Das ist jetzt, wir bauen, das ist eigentlich das Haus hier. Das Haus wird ja bezogen von der Informatik, Medienzentrum und Rechenzentrum. Wenn wir hier einziehen, werden wir nicht mehr Rechenzentrum heißen und Medienzentrum nicht mehr Medienzentrum, weil wir nämlich fusionieren wollen, also von uns aus, von den Mitarbeitern her, weil wir einfach ganz eng zusammenarbeiten. Also Medienbearbeitung und ohne IT-Technik geht nicht und umgedreht. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das zusammenzuführen. Wahrscheinlich werden wir dann IT- und Medienzentrum heißen, wenn nicht der Senat oder jemandem was anderes einfällt. Und wir freuen uns wirklich schon auf unser neues Haus. Aber nicht nur die Mitarbeiter, dass sie dann vielleicht bessere Bedingungen haben. In erster Linie freuen wir uns wirklich, dass wir für die ganze IT-Technik jetzt wieder vernünftige Bedingungen haben. Also wir werden wirklich ganz moderne Rechnerräume haben, wo Luftkühlung, Wasserkühlung möglich ist. Wir werden genug Platz haben, wir werden eine ordentliche Stromversorgung da drin haben und wir werden auch in Brandabschnitten getrennte Bereiche haben. Also wir freuen uns wirklich schon, dass wir auch jetzt die äußeren Bedingungen dann dafür haben. Und ich denke mal auch, das Gebäude wird auch so sehr schön sein. Also wir werden hier so ein Atrium haben. Da denke ich schon mal, dass das auch, was die Kommunikation jetzt betrifft, doch ganz gute Bedingungen schaffen wird. Ja, und das ist so ein bisschen mein Motto auch, das möchte ich dann mal ans Ende stellen. Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. Die ganze Apparatur dient nur dazu, diesen Kopf so weit zu drehen, dass er die Dinge richtig und vollständig sieht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir vom Rechenzentrum da immer was Gutes beizutragen haben.
Ja, vielen Dank, wir bleiben beim Kopf. Es ist immer noch menschengemacht, wo man manchmal den Eindruck hat, man wird von der Technik beherrscht, weil man sie selber nicht beherrscht. Aber ja, wir kommen jetzt zur Aussprache. Bitte um Wortmeldungen. Das habe ich, Hilde habe ich sowieso schon. Hilde Michael als Erster, dann habe ich Gregor. Dann habe ich Ralf gesehen, Harold und nochmal laut. Ja, das sollte ich eigentlich wissen. Und ja, Stefanie, ne? Ja, also Hilde Michael, bitte. Ist das lauter, bitte?
Ja, also ich habe ja gesagt, wir sind 39 Vollzeitäquivalente, heißt das immer so schön, also vollbeschäftigte Mitarbeiter. Und eigentlich die ganze Zeit, also nach der Wende, wo wir dann schon halbiert wurden, ist es so, dass eigentlich immer mit der gleichen Personalanzahl immer mehr Aufgaben dazu kamen. Also wir hatten auch die letzten Jahre, wurden wir von Stellenkürzungen ausgenommen, wo das eigentlich auch anerkannt wurde. Aber es gab nie irgendwie Personalzuwachs. Das heißt also, wir müssen schon immer sehen, dass wir auch irgendwie optimieren können, diese Sache. Oder wir müssen sehen, ob wir irgendwas automatisiert kriegen, damit wir einfach die neuen Aufgaben wieder angehen können. Also auch irgendwo muss das dann auch Routine werden, dass wir die neuen Sachen wieder anfangen können immer. Das geht in einigen Bereichen geht es zu machen. Also was jetzt vor uns liegt, wird es ein bisschen schwierig werden. Also was ich zum Schluss gesagt habe mit diesem Campusmanagement, wir stehen vor der Aufgabe, ein ganz neues System einzuführen und da werden wir das nicht durchhalten können. Da werden wir aber, sag ich mal, zumindest für die Einführungszeit werden wir temporär da personelle Verstärkung auf jeden Fall brauchen. Aber sonst ist eigentlich grundsätzlich immer unser Ansatz, mit dem Team auszukommen und zu sehen, wie wir das verteilen können. Was bleibt uns auch nichts anderes übrig. Bei dieser Personaleinsparungsrunde, bei der nächsten, sind wir auch nicht ausgenommen. Da müssen wir auch noch Stellen abliefern.
Danke, dann habe ich Gregor Demel.
Ja, nach den Ausführungen kann man ja jetzt davon ausgehen, dass das Rechenzentrum natürlich auch in grünen Zweig steht. Also da ist auch keine Personalkürzung und so.
Doch.
Wie weit würde denn die Möglichkeit bestehen, da Prozesse zu abstrahieren, Kapazitäten der Rechner auch zum Teil zu machen und das ganze System für externe Dienstleistungen zu nutzen, um wieder Geld in die Universität reinzukriegen? Also,
ja, also das funktioniert eigentlich nicht, muss ich mal sagen. Also wir sind auch nicht marktwirtschaftlich irgendwie aufgestellt oder können nicht am Markt agieren und das ist auch nicht unser Ziel. Weil unser Ziel ist wirklich Unterstützung von Forschung und Lehre und danach ist es auch ausgerichtet. Das ist also, es gibt auf dem Markt ja Anbieter für bestimmte Sachen, die aber auch solche speziellen Dienste nicht unbedingt brauchen. Es geht eigentlich andersrum, dass wir eigentlich schon überlegen, ob wir nicht gewisse Dienste rausgeben können, die wir selber nicht mehr betreiben wollen. Also da wird schon viel geguckt. Da muss man eben halt gucken, gibt es überhaupt schon Angebote, womit wir zurande kommen. Was dann da schon läuft, sind so Kooperationen, wie ich das am Beispiel hier des Backup zum Beispiel erklärt habe. Dass man auch gegenseitig guckt, dass eine Hochschule für die andere irgendwas mitmacht. Das läuft schon teilweise. Aber Sie kennen ja diesen Hype hier, Cloud Computing zum Beispiel. Und wenn man das mal ein bisschen beleuchtet, da sehe ich vielleicht sogar mal eine Chance, dass wir das ganze Blech vielleicht gar nicht mehr selber betreiben in der absehbaren Zeit. Vielleicht stehen irgendwelche Riesenfabriken von Rechnern neben Wasserfall, wo dann vielleicht leicht der Strom zu erzeugen ist und auch ökologisch. Und warum sollen die nicht dastehen, wenn wir gute Netze dazu haben? So weit sind wir noch nicht, aber ich könnte mir das vorstellen, dass es vielleicht solche Dinge nachher auch geben könnte. Dass wir uns dann sozusagen auf die Dienste mehr stürzen können. Vielleicht.
Danke, Ralf Ortmann.
Ja, zwei Fragen. Eine historische und eine zur Jetztzeit.
Ja, das ist doch korrekt.
Historische, in den 80er Jahren, da hat ja die DDR-Partei der Staatsführung also lokal in ihrem eigenen Megabit stellen. Haben Sie als Rechenzentrum der Universität Rostock auch noch davon profitieren können? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, sind von Ihrer Seite Verbesserungen
Ja, also zum Ersten ganz eindeutig, also von dieser Kampagne, da hatten wir eigentlich gar nichts. Das kann ich einfach bloß so verneinen. Was jetzt StudIP betrifft, da sind auch Verbesserungen geplant. Unser Problem ist eigentlich Folgendes, was das ganze Campusmanagement betrifft. Wir haben viele isolierte Systeme und die sollen aber eigentlich erwarten wir, dass die irgendwie zusammenarbeiten. Wir versuchen jetzt immer, das über Schnittstellen hinzukriegen und das hakt und zwickt an ganz vielen Enden, sodass wir eigentlich häufig jetzt irgendwie Kompromisse eingehen können. Das macht das eigentlich schwierig. Also wir wissen, dass wir einige Funktionalitäten, dass man sich das anders wünschen würde, aber wir kriegen es im Augenblick nicht anders hin. Was langfristig geplant ist, wenn wir an dieses integrierte Campusmanagement denken, muss auch hundertprozentig auch so ein Lernmanagement-System damit eingebaut werden direkt. Und also ansonsten, wenn es kleine Dinge sind, wir haben ja so eine Mailadresse, ich weiß gar nicht, wie heißt es, StudIP-Team oder so, glaube ich, können Sie natürlich immer gerne hinmailen. Das wird auch wirklich ernst genommen. Da kann ich Sie einfach auch nur auffordern, das auch zu nutzen, wenn Sie irgendwelche Sachen haben, Ihre Wünsche da auch hinzuschicken.
Danke, jetzt Harold Fanning.
Ja, ich habe auch zwei Fragen, und zwar die erste richtet sich daran, niemals sind illegale Downloads durch Studenten oder Mitarbeiter oder Unirechner ein juristisches Problem für sich.
Ja, beschäftigt uns eigentlich viel zu viel. Weil das ist so, wenn jetzt irgendwelche Computermissbrauch aus der Universität rauskommt, irgendeine Adresse 139.30 irgendwas, dann landet das auf meinem Tisch. So, und das sind teilweise auch gerade wirklich unschöne Dinge. Da ist das Download noch das kleinere Übel davon. Aber das gibt ja da auch richtig automatisierte Tools, die Firmen einrichten oder die eben die Urheberrechte vertreten. Und dann bekommen wir das sozusagen immer, also in der Zeit von dann bis dann hat IP-Adresse sowieso diesen und den Film gezogen oder so, das ist illegal und so weiter. Und wir müssen im Prinzip in gewisser Weise angemessen reagieren darauf, dann passiert auch erstmal nichts. Also wir sagen dann, ja, wir gehen dem nach und so weiter. Und das beschäftigt uns aber natürlich personell viel zu viel. Also Aufwand und Nutzen stehen da ehrlich gesagt in keinem Verhältnis. Ne? Und wir machen das dann eben halt so, dass Leute dann auch gesperrt werden. Also meistens sprechen wir erstmal mit denen, dann werden die für eine gewisse Zeit auch gesperrt. Und wir hatten dann auch Wiederholungsfallen mehrfach und so weiter, wo es dann nachher aber auch zum Beispiel schon um Software und solche Sachen ging, wo wir dann auch wirklich mal das an Justiziar dann geben oder solche Dinge passieren. Also es ist schon, ja, es ist ein großes Thema für uns, ja. Nee, bei uns ist das im Augenblick kein Problem, aber grundsätzlich ist das ein Problem, weil diese Apple-Technik, iPod, iPad und so, die haben ihr eigenes Protokoll und das ist etwa um das Dreifache höher als die anderen Protokolle. Und dadurch kommt das, dass die Netze so überlastet werden, wenn die jetzt im großen Stil eingeführt werden. Also eine Universität in den USA hat beispielsweise an alle, glaube ich, iPads verteilt und da ist das Netz einfach nur zusammengebrochen. Das hat das einfach nicht mitgemacht. Ne? Also wir machen im Augenblick, wir überwachen das WLAN-Netz und gucken, ob wir dann punktuell das im Prinzip noch erweitern müssen. Wir haben jetzt so eine zentrale Lösung, also mit unseren Anfängen jetzt nicht mehr zu vergleichen hier. Aber wir kümmern uns insofern um das Thema, ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich so einen Arbeitskreis Netzdienste leite. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was wir uns gemeinsam mit dem deutschen Forschungsnetz jetzt mal angehen wollen, weil das wird ja kommen, das hält man ja nicht auf durch Verbote. Das kann man mal kurzfristig machen, ein Verbot aussprechen, damit überhaupt wieder was geht im Netz. Aber man kann das ja nicht ignorieren und sagen, die Bösen, die wollen wir hier nicht im Netz haben. Oder das geht ja nicht. Ne? Also da dieser Sache werden wir uns jetzt mal annehmen.
Stefan Lemke.
Wir haben, was Sie da erst gesagt haben, da war das wirklich ganz schlimm mit den Downloads und wir haben eigentlich das betrifft hauptsächlich die Studentenwohnheime, Anschluss der Studentenwohnheime. Da haben wir den Anschluss also bewusst klein gehalten, um das nicht so einfach zu machen, um das ein bisschen einzudämmen. Also technisch hätten wir eine größere Anbindung gehabt, als wir das zugelassen haben dann. Wir wollten es nicht verbieten, wir wollten auch nicht abklemmen, wir haben das dadurch ein bisschen geregelt, durch die Bandbreite damals. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wir sind ja mittlerweile, was die ganze Gesetzeslage betrifft, ist es ja relativ schwierig für uns geworden, weil wir sind ja so wie ein Kommunikationsanbieter. Da gibt es ja jetzt also die unterschiedlichen Gesetze, Telekommunikationsgesetz und so weiter. Alles trifft für uns ja auch irgendwie zu. Datenschutz, und danach richten wir uns eigentlich auch. Wir haben in diesem deutschen Forschungsnetz gibt es eine für uns sehr hilfreiche Einrichtung. Das heißt, das ist so eine Stelle Recht, die wir alle zusammen finanzieren in diesem Verein hier. Und die sich auf diese Kommunikationsrecht spezialisiert haben. Und die helfen uns sehr gut, weil die uns auch so Handlungsdinge an die Hand geben. Wie macht man das dann jetzt eigentlich? Wie setzt man das um und so weiter? Und was jetzt gerade die Speicherung der personenbezogenen Daten betrifft, vereinfacht mal gesagt, man kann das so lange aufheben, wie man es braucht, um den technischen Betrieb der Systeme sozusagen zu garantieren. Also manchmal muss man ja wissen, wenn irgendein Fehler passiert ist oder so, warum, wie ist das eigentlich zustande gekommen, was ist dabei passiert. Deswegen lockt man ja. Und dann gibt es diese Faustregel 7 Tage. Und das machen wir. Wir heben das 7 Tage auf. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Anfrage der Staatsanwaltschaft bekomme, am so und so vielten, in der Zeit von dann bis dann, die IP-Adresse, wer ist der Nutzer? Das ist über 7 Tage, dann kann ich gleich das Fax zurückschicken und schreibe, Daten sind nicht mehr vorhanden. So. Und wenn die mal ganz schnell sind, was eigentlich nie passiert, und das ist auch in der Zeit, Polizei oder Staatsanwalt, dann geht das immer über ein Justiziar, weil das möchte ich einfach auch, dass das alles sauber ist. Und wenn, dann geben wir auch nur den Namen an Justiziar weiter, Und dann müssen die sehen, wie die dann an die Daten kommen, weil da, wir speichern das nicht und wir wollen es auch nicht.
Stefanie Rittmann?
Das haben wir nie geglaubt. Wir wussten schon, wo wir standen. Also, ja, aber das muss ich mal sagen, also das, wir wussten schon, wo wir standen. Und man in der Wissenschaftscommunity ist das, glaube ich, anders. Also da gab es ja auch wissenschaftliche Zusammenarbeit. Zum Beispiel, ich habe in der Zeit als bis zur Promotion in der Computergrafik gearbeitet. Und die Computergrafik gibt es, glaube ich, seit 1969 in Rostock. Und die hatten schon immer internationale Beziehungen auch. Und dadurch wusste man auch, wo man steht. Also eigentlich für uns war das wirklich, wir haben das wirklich als Chance gesehen. Nicht, dass wir uns mit mal klein gefühlt haben oder so. Wir haben gedacht, boah, jetzt können wir das auch alles machen.
Gut, jetzt habe ich, das war Erik, ne? Erik Wodowski. Und dann war noch eine Meldung. Anne Lüder, ne? Anne Lüder sofort und dann Nico. Also, Erik.
Oder? Ich finde, dass du schon mal ernsthafte Probleme mit dem Tech-Ad haben.
Ja.
Ja, also man versucht, also dieser ganze Bereich Sicherheit nimmt uns sehr viel Zeit in Anspruch. Man versucht erstmal als Administrator, gerade wenn ich zentrale Systeme bereitstelle, die so sicher wie möglich erstmal zu gestalten. Und so richtig Hackereingriffe hatten wir noch nicht. Also wir hatten schon mal, dass jemand mal, also aus dem eigenen Hause hatten wir zum Beispiel mal, das war ein Mathematikstudent, den kannten wir auch schon, der dann auf ein System raufgekommen ist und dann eine Nachricht hinterlassen hat oder so. Aber an sich, toi toi toi, hatten wir noch nicht große Dinge, dass wir jetzt irgendwie Rechner platt machen mussten oder dass Daten weg waren oder sowas. Aber das ist schon also eine ganz schöne Herausforderung. Also zum Beispiel wir sind ja ein offenes Netz. Wir können uns ja nicht wie eine Verwaltung irgendwie einigeln und ein Firewall rummachen. Es soll ja jeder Student daran kommen. Jeder Mitarbeiter möchte, wenn er in Japan ist, möchte er hier arbeiten können, in seiner gewohnten Umgebung. Das heißt also, wir müssen ein offenes Netz betreiben. Wir müssen auch die Server in diesem offenen Netz haben. Und dann muss man sich überlegen, wie schützt man diese Rechner. Also dann werden extra so Subnetze zum Beispiel gebildet. Das ist schon ziemlich kompliziert. Trotzdem kann einem das mal passieren. Also weil das sind ja auch manchmal in Betriebssystemen so Lücken oder so. Und wenn dann noch gar kein Patch da ist, das ist manchmal eine halbe Stunde, kann Ihnen das auch passieren. Also ich sage nur toi, 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 wir machen, was wir können, aber noch hatten wir es nicht.
Ja, viel Glück dabei. Anne, wieder?
Mich würde interessieren, ob Sie heute noch...
Vom Studium, ja, also ich habe ja Mathematik studiert und was übrig geblieben ist oder was man ganz toll benutzen kann, ist eigentlich dieses analytische Herangehen. Das ist so erstmal eine wichtige Sache, dass man Dinge sich erstmal richtig angucken kann und gucken, wo ist eigentlich der Kern und das zu analysieren. Das habe ich also aus dem Studium mitgenommen und das ist ganz wertvoll auch jetzt für meine Aufgabe. Und immer up-to-date zu sein, können Sie ja nicht alleine. Also Sie müssen eine gute Mannschaft haben. Die haben wir wirklich bei uns. Also wir haben in Bereichen ein paar Leute sitzen, die immer wissen, was vorne an ist. Das ist auch ganz wichtig. Und dann machen wir das auch im Rechenzentrum so. Sie haben erst zwar so ein Organigramm bei uns gesehen, wir arbeiten aber eigentlich nicht so. Das ist eigentlich nur so für die, ja, wenn einer einen Urlaub schon schreibt, dann hat er einen Abteilungsleiter. Ansonsten, wenn es neue Dinge jetzt gibt, dann gucke ich immer, wen brauchen wir eigentlich dabei? So, und dann machen wir immer so eine Dienstegruppen. Ist so lange gibt es diese Dienstegruppe, wie dieses Thema bearbeitet wird. Und da sind dann die Leute drin, die da von Ahnung haben, bis sozusagen das Problem bearbeitet wird. Und so muss man das letztendlich machen. Also alleine würde man das überhaupt nicht schaffen.
Jetzt habe ich Nico Leschinski.
Ja, ich habe zwei Fragen. Eine ganz praktische, nochmal wegen dieser IP-Speicherung. Dass es im Wohnheim möglich ist, gar keine Frage. Mich würde interessieren, loggen Sie denn mit, wenn ich mich oben an der Bibliothek anmelde, ist dann da das komplett gespeichert, NL053, hat sich die Uhrzeit angemeldet?
Nee. Es wird gespeichert, die IP, also bei uns haben wir nur die IP-Adresse. Also wenn Sie von dem Rechner, von wo Sie kommen. Also nicht, wer da dran gesessen hat. Das wird überhaupt nicht bei uns gespeichert. Also das heißt, wir können das, es wird nicht direkt gespeichert, wir können das dann nachher nachgucken, wer sich da angemeldet hat. Eigentlich schon, ja. Also das Nutzerkennzeichen auf einer IP-Adresse zu einer bestimmten Zeit.
Genau.
Was der da gemacht hat, ist nicht klar und so weiter. Und
das kriegen Sie auf jeden Fall raus.
Ja, das wird gelockt von den Systemen.
Meine zweite Frage, Sie geben sicherlich, oder wir geben relativ viel sicherlich für Lizenzgebühren aus, wenn man sich die Data-Pools anguckt, Windows und so weiter und so fort, gibt es da Bestrebungen oder Überlegungen, dort vielleicht auf Open-Source-basierte Software umzustellen, in München mal so im Hinterkopf, also gibt es da Überlegungen?
Also was Softwarelizenzen betrifft, das ist auch eine Aufgabe, die im Rechenzentrum noch liegt, habe ich gar nicht gesagt. Also wir machen auch Softwarebeschaffung und hauptsächlich Campuslizenzen, Landeslizenzen, die wir abschließen für Forschung und Lehre, damit es letztendlich auch bezahlbar alles ist, diese Sache. Wir setzen auf Open Source ein, aber Open Source ist nicht immer das Billigere. Also man muss einfach mal sehen, viele Open-Source-Systeme muss ich auch ständig selber dafür sorgen, dass es zum Beispiel weiterentwickelt wird. Und dann muss ich dann mehr Personal vorhalten, als wenn ich ein System einsetze, was eben meinetwegen automatisch Update kommt, was automatisch weiterentwickelt wird, kommt neues Betriebssystem, wird das automatisch. Also wir gucken uns das immer an, ob es Open-Source-Lösungen gibt und entscheiden dann immer, was das Wirtschaftlichere ist. Nicht immer das, was in dem Augenblick nichts kostet, ist das Billigere.
Jetzt habe ich Angela Hartwig.
Ja, wir haben viel über Möglichkeiten gesprochen, was möglich ist, was möglich wird in dem Archivaren und wie es natürlich richtig handelt. Also, Sie haben es vorhin schon ein bisschen außen vor gelassen, aber wir haben alles, was wir von digitalen Daten seit den 1990er Jahren geschaffen wurden, ist noch nie vorgenommen, es digital zu archivieren. Und da sehe ich ein großes Problem, Chance, aber auch ein Problem für die Zukunft. Und ich denke, da muss man auch ran. Also wir haben es jetzt nicht geschafft, wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, wir haben es nicht geschafft, aber ich sehe dort eine ganze Menge Lücken, die wir machen müssen und das wird im nächsten Jahr auch auf die Tagesordnung setzen muss. Und zum anderen, das wird uns auch besorgen müssen. Auch was, sagen wir mal, diese Dinge der Nachwelt irgendwie zu erhalten. Und da wird auch Personal natürlich sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, da sind einige Projekte noch hier in der Universität, wo es um wirklich Digitalisierung geht, wirklich alte, wertvolle Sachen auch, ne? Die man eben halt, irgendwann ist das ja auch endlich, ein Buch hält lange. Aber das, was ich, Sie haben das angesprochen, ich habe erst gesagt, nicht Archivierung, sondern Langzeitaufbewahrung, weil das ist noch ein Unterschied. Also es gibt noch wirklich richtig Forschungsprojekte, die sich darum kümmern, was heißt eigentlich Langzeitarchivierung im digitalen Bereich? Was gehört eigentlich alles dazu? Wie kriegt man eigentlich hin, dass in 500 Jahren noch einer irgendein PDF lesen kann,
genau,
was man jetzt irgendwo hinlegt? Ne? Deswegen maßen wir uns nicht an, zu archivieren, Langzeitarchivierung zu machen. Wir sagen, was wir jetzt so zum Beispiel an unserem Bandroboter drin haben auf den Bändern, deswegen Langzeitaufbewahrung, da sorgen wir dafür, dass das immer gelesen werden kann. Wenn wir ein neues System hinstellen, sorgen wir dafür, dass das mit rübergenommen wird und da auch noch gelesen werden kann, wenn man die entsprechenden Programme hat und so weiter. Aber was eben wie 500 Jahre oder wie lange so ein Buch mindestens hält, das ist eigentlich noch nicht mal wissenschaftlich gelöst im Augenblick.
Ich hatte mich auch noch auf die Rednerliste gesetzt, wollte Ähnliches fragen. Sie sprachen von Terabyte. Als ich von Ihnen das erste Mal Terabyte hörte, dachte ich, meine Güte, jetzt habe ich mir selbst eine Terabyte-Platte gekauft. Die ist fast voll mit meinen Sachen. Also, und da kommen wir auf die Langzeitaktivierung. Aber vielleicht mal, oder Langzeitaufbewahrung. Es gibt ja die Vorstellung, ich weiß nicht, ob es bei Herrn Chapp oder bei Herrn Tavangarian erörtert worden ist vor einigen Jahren, alle Daten grundsätzlich nur als ASCII-Files abzulesen, abzulegen, die dann wieder gelöst werden können. Aber das würde ja auch bedeuten, dass man immer irgendwie eine Software hat, die das lesen kann. Denn diese Signalkette von Ja, Nein ist ja ganz hübsch, aber man kann damit nichts anfangen, wenn man niemanden hat, der das interpretiert. Ja. Und da sehe ich also auch dieses Hauptproblem. Also im Grunde die Teras, die Sie speichern, dass man die noch lesen kann, hoffen wir, dass es dann noch einen Wasserfall gibt, der ökologisch den Strom erzeugt.
Genau.
Das ist ja eine Voraussetzung. Papyrus hält seit vielen tausend Jahren, hält ja immer noch und hat keinen Strom gebraucht. Und bei unserer Rechentechnik sind wir immer auf Strom angewiesen. Wir hoffen, wir haben ihn noch. Aber im Grunde das andere Problem ist, wie diese Menge von digital überlieferten Daten auf Dauer gesichert werden kann.
Ja, also wie gesagt, das ist ein Problem.
Das kriegen wir alle.
Ja, ja, ja. Also das mit dieser Vorschlag mit ASCII, um da nochmal drauf zurückzukommen, das ist für einen Bereich ist es sicher eine Lösung. Also wo es wirklich um Informationen geht, ohne Schnick und Schnack drumherum, dass die nicht verloren gehen. Das ist in Ordnung. Aber gucken Sie sich mal den ganzen Bereich Bilder, Video, diese ganzen Bereich an, da greift das eben halt nicht mehr.
Haben wir weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, wir bleiben also bei dem offenen Problem der Langzeitaufbewahrung bzw. Archivierung. Und Sie haben jetzt hier die Chefin des Rechenzentrums sehr eindrucksvoll erlebt, aber sitzt hier auch die Chefin des Archivs, die etwas andere Schwerpunkte setzt und sagt, also die wichtigen Sachen möchte ich bitte auf säurefreiem und beständigem Papier ausgedruckt haben. Da bin ich sicher, das ist die nächsten 30, 50 Jahre.
Stimme ich ja auch immer zu.
Das ist doch wunderbar. Wir schließen die Sitzung mit Dank. Es war sehr eindrucksvoll. Und ich kann mir eine wissenschaftliche oder auch eine unwissenschaftliche Arbeit ohne Rechnerunterstützung schon gar nicht mehr vorstellen. Also insoweit hat sich unser Leben in den vergangenen Jahrzehnten, für die Jüngeren sind damit aufgewachsen, für mich hat sich seit Jahrzehnten das berufliche und private Leben fast revolutioniert. Wenn ich keinen Rechner habe, bin ich ja fast schon unglücklich. Mit Netzverbindung nach Rostock selbstverständlich, überall wo ich bin, meine E-Mails zu lesen und zu beantworten. Zu beantworten ist ja auch wichtig. Wir bedanken uns und schließen die Sitzung. Sie wissen, wir haben noch eine Semesterwoche und auch noch eine heiße Woche vor uns, wenn wir den Wetterfröschen trauen. Tschüss, eine gute Woche. So, das war sehr gut.
Ja?
Ja, hervorragend.
Sehr schön, man kann die Frage kontinuierlich erklären. Ist doch gut.